7 dagen 7 songs, de Music & Talk podcast met Matthias.
Achtung, Light & Frame Spezialaufgabe.
Ja, hallo, hier ist wieder eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
Hier ist der Jan-Erik von Light & Rain.
Ja, hallo Jan-Erik. Ich freue mich, dass ich wieder einen Gast hier habe. Heute ist der Jan-Erik da von Light & Rain. Und ja, ich würde sagen, stell dich doch mal ganz kurz vor. Was machst du für Musik? Was treibt dich so um im Moment?
Ich mache so Indie-Folk, Singer-Songwriter-Musik. Das jetzt schon seit 2016, 2017. Jetzt seit Corona tatsächlich intensiver, da meine zweite Band auch sich aufgelöst hat und ich jetzt einfach mehr Kapazitäten habe. Genau, und Anfang des Jahres habe ich ein Album aufgenommen, was jetzt so peu à peu, Single für Single, übers Jahr verteilt rauskommt. Genau, und da kam jetzt gestern die zweite Single raus und das treibt mich gerade um.
Ja, ist natürlich ganz aktuell dein Release, da kommen wir auch gleich noch zu. Aus welcher Gegend stammst du? Wo machst du deine Musik? Von wo aus arbeitest du?
Tatsächlich geboren und aufgewachsen bin ich in Hanau und habe da so die Musikszene auch so mitbekommen, wurde da so sozialisiert, so in der Punk- und Hardcore-Szene. Bin dann zum Studium hoch nach Gießen gezogen. Da lief dann das Light & Rain-Projekt auch so nach und nach an in den Jahren meines Studiums. Und mittlerweile wohne ich tatsächlich in Wiesbaden.
Ja, aber ist ja alles so auf einer Ecke, so mehr oder weniger, ist ja nicht so weit auseinander. Du hast schon gesagt, hast gerade schon erzählt, dass du ein bisschen aus der Punk- und Hardcore-Szene kommst. Was waren denn Songs oder was waren denn Bands, die dich damals so in diese Richtung getrieben haben? Was hast du damals für Musik gehört?
Boah, wenn ich jetzt weit ausholen würde, würde ich anfangen bei den ersten Metal-Bands, die ich so gehört habe, tatsächlich. Slipknot, aber auch früher, wie bei ganz vielen Leuten auch, so die ersten Linkin Park-Alben, das waren so die ersten Berührungspunkte zu härterer Musik. Dann halt viel Skatepunk gehört, dann kam natürlich so die große Emo-Welle, die hat mich auf jeden Fall, ich war so dieser Jahrgang, den diese Welle voll erfasst hatte. So, ja, viel Funeral for a Friend, Aiden, ja, ganz früher dann auch Him, also so Love Metal, Gothic Rock, alles was düster ist, wo man sich irgendwie die Fingernägel zu lackieren konnte. Alex on Fire seit bestimmt, wenn ich so zurückrechne, jetzt seit über 15 Jahren eine meiner absoluten Lieblingsbands. Genau. Da wurde ich so ein bisschen geformt in der Szene.
Und dann bist du auch längere Zeit so in der Szene drin geblieben. Hast du denn auch die erste Musik, die du gemacht hast? Wie war die Berührung mit eigener Musik machen? Ging das auch in die Richtung, oder?
Ich hatte meine erste Band, als ich 14 war und hatte so rudimentäre musikalische Erfahrungen, würde ich mal beschreiben. So konnte irgendwie ein bisschen Schlagzeug spielen, ein bisschen Klavier. Das war es aber auch. Und dann hatte eine Band aus unserer Region einfach mich angefragt und gesagt so, jo, wir suchen Bassisten, du spielst jetzt Bass bei uns. Und dann Grundtöne irgendwie beigebracht bekommen und dann war ich da dabei. Und das war halt so, ja, so eine Schülerband, die so Punk und Hardcore so ein bisschen gemischt hat, aber auch schon sehr poppig. Das war so meine erste Band. Das war so bis, ich glaube, 16, 17, da haben wir dann uns aufgelöst. Das waren so meine ersten Erfahrungen auf Bühnen und es war eine tolle Zeit, weil es halt auch da war Social Media noch nicht so groß, da gab es gerade SchülerVZ, das war so, so rückblickend kamen da wirklich auch noch sehr, sehr, sehr viele Leute zu Konzerten, auch zu so Jugend-, also so zu Jutz-Konzerten. Ich nehme das mittlerweile gar nicht mehr so wahr, ich so das Gefühl, das gibt es heute gar nicht in der Form mehr so.
Nee, da hast du, recht, das hat um einiges nachgelassen. Also ich arbeite ja im Jutz und habe damals, als ich angefangen habe, das wird ungefähr ein bisschen früher noch gewesen sein, da waren Konzerte waren Standard und auch gerade in diesem Bereich. Ne? Und das ist dann mittlerweile gar nicht mehr so. Also das Interesse ist auch gar nicht mehr so. Also entweder suchen die sich ganz große Live-Events oder große Events, muss immer höher, schneller, weiter, oder sie treffen sich einfach irgendwie so. Aber Konzert, auch jetzt nach Corona habe ich das Gefühl, dass die Konzerte, ich habe jetzt schon ein paar besuchen dürfen wieder nach der ganzen Geschichte und das läuft erst so langsam an. Also ich hätte dann auch eher gedacht so, alle Leute freuen sich, ja gut, Rock am Ring ist voll, aber die Bands haben eh schon die Kohle. Bei den Künstlern, wo es eigentlich ankommen sollte, da ist es dann doch eher spärlich, dass die kommen oder zumindest das Angestrebte erfüllen können. Das ist wirklich gar nicht so toll, habe ich mir auch besser vorgestellt, aber aufgeben ist ja auch keine Option. Nee, von daher finde ich auch froh, dass solche Musiker wie du und auch die anderen, die wir bei uns im Podcast haben, einfach sagen, okay, scheiß drauf, wir machen weiter. Ne? Wir müssen einfach weitermachen, das ist unser Ding. Und ja, so wie du eingestiegen bist, ich glaube, das haben zumindest zu dem Zeitpunkt noch relativ viele gemacht, so mit Schülerbands und so weiter. Gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel. Also ich krieg da immer nur so nebenbei mal ein bisschen was mit, aber das geht dann gleich immer gleich richtig los. Die wollen dann gleich richtig Musik produzieren und Aufnahme hier und da. Ist ja auch alles ein bisschen einfacher geworden als früher. Konnte man sich ja kaum leisten, irgendwas aufzunehmen. Jetzt kann man schon mit relativ wenigen Mitteln einen halbwegs guten Sound hinkriegen.
Auf jeden Fall.
Wie ist es denn danach weitergegangen? Hast du Solo dann gemacht mit 17? Oder?
Ich bin tatsächlich dann noch 2-3 Jahre in so einer Deutsch-Pop-Band gewesen, habe dann noch Bass gespielt. Das war musikalisch tatsächlich gar nicht so meins, aber ich hatte einfach Bock, Mucke zu machen. Und das waren damals so die einzigen Leute, die ich so gefunden hatte. Und es war auch cool, aber ja, auch eigentlich nur so ein Zwischenkapitel. Und 2016 habe ich dann die Jungs von Dispella kennengelernt. Das war meine Melodic Hardcore Band. Wir haben uns dieses Jahr aufgelöst. Wir spielen dieses Jahr noch ein Abschiedskonzert und dann war es das. Und das war tatsächlich die erste richtige aktive Band, mit der ich mal 2-3 Touren gespielt habe, regelmäßig Konzerte, und das war eine super lehrreiche, ziemlich coole Zeit, genau, aber wir sind so ein bisschen Corona zum Opfer gefallen. Und
ja, ist ganz witzig, ich habe mich ja angefangen, so ein bisschen mich damit jetzt zu beschäftigen und mit der Musik, die du gemacht hast, habe da reingehört, habe viele von den Sachen gehört, und ich habe irgendwie noch ein ganz anderes Bild von dir, komischerweise. Ich habe tatsächlich, weil dass ja sehr viele Sachen auch auf Solo ausgelegt sind. Ich habe mir eher so jemanden vorgestellt, der teilweise so als mit der Gitarre als Straßenkünstler irgendwo gestanden hat und dann von einem Irish Pub zum nächsten getingelt ist, um da ein bisschen seine Musik zu machen. Das klingt aber jetzt schon tatsächlich ein bisschen anders. Habe ich mir tatsächlich ein falsches Bild von dir gemacht? Oder hast du sowas auch mal gemacht? Hast du schon mal irgendwo an der Straße gestanden, regelmäßig, um Musik zu machen?
Nee. Also ich habe tatsächlich dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal so richtig Straßenmusik gemacht, und es war auch eigentlich keine richtige Straßenmusik, weil ich dafür auch offiziell angefragt und gebucht wurde, aber das war quasi in Frankfurt an der Zeil für 2-3 Stunden. Das war jetzt so meine erste Erfahrung mit richtiger Straßenmucke, so, aber ich habe da jetzt keine Vergangenheiten in der Richtung. Ich hatte da immer, ich glaube, zu viel Bange, dass ich mich blamieren könnte. Genau, weil es ist halt schon, ich glaube, man braucht ein dickes Fell, wenn man das regelmäßig macht. Ja.
Das glaube ich natürlich. Die Erfahrungen, die man da sammeln kann, sind natürlich auch ein riesiger Schatz an Erfahrungen, den man da sammeln kann.
Das auch, ja.
Und trotzdem hast du ja auch mit der jetzigen Band Sachen eingespielt, bevor das Album fertig war, und hast da vor allem auch mal so eine Live-Session gemacht, die hast du, glaube ich, im April oder sowas auch released, so 4 Songs um eine Zeit rum. Und genau. fand ich sehr spannend. Also vor allem, wie ist das zustande gekommen? Wo war das? Weil das die Klangqualität von dieser Aufnahme ist wirklich auch ziemlich gut.
Ach ja, das freut mich. Ja, das ist im Kommune 2010 Studio in Offenbach aufgenommen beim Buddy Neumann. Damit hatten wir wirklich einen schönen Tag mit ihm, der auch zwar sehr arbeitsintensiv und stressig war, aber das war ja ein cooler Tag. Da sind die Songs entstanden. Und die Idee war so ein bisschen, ich habe das Projekt eigentlich immer alleine gemacht und stand immer alleine auf der Bühne, aber meine Vision war eigentlich immer, wenn ich ein Album mache, möchte ich da eine Band hinten dran haben, und das soll alles, da muss mehr dahinter kommen. Und aber ich hatte einfach neben Studium und meiner Hardcore-Band Dispella einfach nicht so die Zeit, mir noch eine zweite Band aufzubauen. Jetzt sind beide Sachen so weggefallen letztes Jahr, und dann habe ich die Band zusammen getrommelt. Das lief dann auch wirklich überraschend gut. sodass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt diese 3 Songs so fertig arrangiert, in Anführungszeichen fertig, und wollten das einfach festhalten in der Version, in der sie damals halt standen. Und das ist eine ganz nette Momentaufnahme, weil wir waren im Dezember im Tonstudio in Offenbach beim Buddy, haben diese Session aufgenommen und ich glaube 3 Wochen später waren wir dann im Tonstudio Bieber, auch in Offenbach, beim Olli Rüger, und haben teilweise echt nochmal ganze Parts rausgeschmissen, Songs umgeschmissen, nochmal, also sehr, sehr viel Input von Olli und Tobi, der da auch arbeitet, bekommen und haben wirklich nochmal ja so sehr viel gefeilt. Deswegen finde ich es interessant, vor allem bei The Ghost, dass man so hört, das sind 2 unterschiedliche Stadien. Es klingt unterschiedlich, es ist ein bisschen anders arrangiert, aber ich finde beide Versionen, sowohl die Live-Version als auch jetzt die offizielle Studio-Version, eigentlich ganz cool, und bin froh, dass ich so viel kreative Leute habe, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich glaube, bis ich das alleine so hinbekommen hätte, hätte es noch sehr, sehr lange gedauert.
Ja, finde ich klasse, dass du das ansprichst, dass du mir das schon eigentlich das Wort aus dem Mund genommen. Da wäre ich nicht auch drauf gekommen. Da der Titel Ghost, was deine vorletzte Single quasi Release war, der ist auf beiden, also gibt's einmal als Albumversion, als Bandversion, dann auch diese Live-Version, und da merkt man schon einen Unterschied. Also ich möchte auch gar nicht sagen, was ist besser, was ist schlechter. Also gefällt mir beides wirklich sehr gut. Ich würde sagen, die Live-Version ist noch ein bisschen rougher, ein bisschen ja ungeschminkter oder sowas. Also von daher erinnert es auch, wenn man jetzt noch Zuschauer im Hintergrund hätte oder sowas, dann würde es tatsächlich an so ein wirklich Live-Konzert erinnern. Also kann ich jetzt auch jeden Hörer nur empfehlen, hört euch den Titel mal an, und zwar in beiden Versionen, um da einfach da mal so einen Eindruck zu bekommen, weil du sagst, es hat sich ja auch noch weiterentwickelt, und dann ist ja wahrscheinlich die andere Albumaufnahme die Weiterentwicklung von der Live-Session, gehe ich mal von aus.
Genau, ja. Ja.
Das war die Single, die du als erstes vom Album ausgekoppelt hast, und jetzt hast du als letztes, und zwar gestern am Freitag, deine neueste Geschichte rausgebracht, und kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, sehr gerne. Genau, gestern ist Spin My Records rausgekommen, und das ist tatsächlich so der neueste Song, den ich auch geschrieben hatte, der mir so am nächsten ist und wo wir auch viel gemacht haben noch im Studio, aber wo ich selber auch irgendwie sehe, dass da wirklich so über die Jahre, was das Songwriting, was das Arrangement angeht, die Melodien, dass ich da eine Entwicklung sehe, und deswegen bin ich schon stolz auf den Song und bin froh, dass er jetzt so in der Version draußen ist, weil er auch bei dem Song, der würde nicht so klingen, wenn wir nicht im Tonstudio Bieber gewesen wären, beim Olli, weil da echt so Sachen reingekommen sind, wie diese Pedal-Steel-Gitarre, die da im Hintergrund mit rumfliegt. Das ist diese ganze Aufnahme. Ich bin da ein großer, großer Fan von dem Song, weil er sich so aufbaut. Der fängt super klein an mit so einem Radioeffekt, der immer weiter aufgeht. Und dann kommt noch ein Instrument dazu und noch einer. Und ich bin ein großer Fan von dem Song. Bin froh, dass er jetzt soweit auch, gut, nach einem Tag ist das schwer zu sagen, aber Stand jetzt auch wieder ganz gut ankommt.
Ja, ich finde es total klasse, wie der sich immer weiter aufmacht, der Song, und dann sich zum Schluss vielleicht sogar ein bisschen selbst feiert. Also so kommt es mir ein bisschen vor. Also das ganze Ding macht Spaß, sich das Ganze anzuhören. Und ihr habt ja auch ein kleines Video dazu produziert, was ich jedem empfehlen kann, guckt euch das einfach mal auf YouTube an, da läuft es auf alle Fälle. Das ist wirklich, wirklich eine ganz tolle Geschichte, und von daher kann man den Song Spin My Records absolut nur jedem wärmstens ans Herz legen.
Ja, da auch auf jeden Fall auch nochmal Shoutout an den Sven Entwehen von Lyotta Soul, der sowohl das Musikvideo von The Ghost gemacht hat, als auch jetzt das von Spin My Records, der zu dem ich einfach gegangen bin und habe gesagt, so, ich stehe auf den und den Look, so und so soll es aussehen, und schön abgefahren und vintage, und er setzt es immer geil um, und ich bin richtig, richtig happy, weil das ist auch super viel Arbeit, und er setzt es einfach geil um. Also Sven Entwehen, jeder, der ein gutes Musikvideo braucht, ist hier empfohlen.
Ja, super. Der Titel Spin My Records, ich weiß nicht, wie ist der entstanden? Bist du ein Schallplatten-Nerd? Hörst du Platten? Also ich habe jetzt gerade wieder meine Plattensammlung rausgekramt nach 25 Jahren und höre seit einem Jahr wieder regelmäßig Schallplatten, kaufe mir auch neue. Oder wie ist die Idee entstanden? Oder soll es einfach ein Aufruf sein, Leute, hört meine Musik?
Also könnte man es tatsächlich auch verstehen. Nee, ich sammle Schallplatten seit, glaube auch jetzt 11 Jahren und habe eine große Plattensammlung und tatsächlich auch immer wieder das Problem, dass ich dazu neige, viel zu viel Platten zu kaufen, die man dann tatsächlich effektiv dann auch viel zu selten hört. Aber ich liebe einfach das Medium. Ich liebe es, das Artwork so groß in der Hand zu haben. Ich liebe das Haptische, ich liebe die schwere Schallplatte, verschiedene Pressungen und alles, was man mit dem Medium so anstellen kann, ob das jetzt Gatefold, Platten sind, ja, ist einfach ein geiles Ding, aber genau die Geschichte hinter dem Song ist tatsächlich die, dass es sich so um die geteilten Erinnerungen und die geteilten Momente innerhalb von einer Beziehung handelt und ich das mit dieser Metapher der geteilten Musik mich daran halt bedient habe, weil ich auch in vergangenen Beziehungen oft so in dem Austausch über Musik sehr, sehr viel stattgefunden hat, einfach in der Beziehung. Und ich mich so ein bisschen gefragt habe, ja, wie ist das, wenn die Personen, mit denen man so viel früher mal geteilt hat, die man vielleicht mal geliebt hat oder und das ist dann irgendwie nicht gut auseinandergegangen oder man hat einfach überhaupt keinen Kontakt mehr zueinander, aber die Person sitzt dann trotzdem vielleicht auch Jahre später noch da und hört die Platten, die man selbst dieser Person gezeigt hat. Ja, das ist eigentlich so die Geschichte hinter dem Song. So, ja, Spin My Records.
Ja, ja, finde ich, ist eine super Geschichte. Du hast erzählt, dass ihr Album aufgenommen habt und wollt nach und nach die Sachen releasen. Wie viele Titel habt ihr aufgenommen? Ohne zu, also ungefähr, du musst ja nicht genau spoilern, auch nicht sagen genau, ja, wann ihr fertig seid.
Irgendwas, also fertig, also das kann ich schon mal sagen, fertig sind wir.
Okay.
Ja, irgendwas zwischen 8 und 11, sag ich mal.
Ja, also ist tatsächlich dann auch die Albumlänge, die LP-Länge. Wird es ein Vinyl geben?
Ja, da ich ja großer Vinyl-Fan bin und jetzt die Stange Geld in die Hand genommen habe und dieses Album aufgenommen habe, kann ich tatsächlich gar nicht anders und muss es auf Schallplatte rausbringen. Es ist tatsächlich eher eine Frage der Finanzierung. Wir sind tatsächlich auch gerade noch so in der Planung, im Laufe des Jahres nochmal ein Crowdfunding aufzusetzen, um da Gelder wieder reinzubekommen, weil das einfach ein sehr, sehr teures Hobby ist, unterm Strich. Und ja, so natürlich. als Einzelperson einfach sehr, sehr, sehr viele Kosten auf einen zukommen, die so nicht direkt gedeckt werden oder nie gedeckt werden können. Vor allem nicht mit Gagen aktuell. Genau, das ist aktuell so die Idee, im Laufe des Jahres ein Crowdfunding zu machen. In dem Rahmen kann man dann auch die Schallplatte vorbestellen und ganz viele andere tolle Sachen. Aber das kommt dann alles, wenn es soweit ist. Genau, aber um deine Frage zu beantworten, ja, es wird das Album auch auf Vinyl geben.
Ja, super, da freue ich mich schon drauf. Und kann natürlich auch jetzt schon unsere Hörer aufrufen, checkt das weiter aus und verfolgt das weiter, wenn das Crowdfunding startet. Also ich werde auch gucken, ich bin auf alle Fälle dabei. Man kann ja auf viele Arten euch unterstützen und vor allem auf viele Arten zu seinem Vinyl kommen. Und ich glaube, die Scheibe hätte ich dann auch ganz gern. Also von daher finde ich klasse, dass ihr da dran bleibt und das auch, ja, dass du da dein Herzblut mit reinsteckst und auch das für Vinyl machen willst, wobei ich festgestellt habe, dass man im Moment Vinyl wirklich, auch wenn es teurer geworden ist, weil die Produktion teurer geworden ist von Vinyl, wenn was verkauft wird im Moment, das sind es keine CDs, sondern Vinyl, also das ist tatsächlich so. Finde ich auch gut, also Back to the Roots und wer einmal so eine Schallplatte in der Hand hatte und sie dann umgedreht hat, weil man die zweite Seite hören musste und unbedingt wollte, der weiß genau, wovon wir reden, weil das ist einfach ein toller Moment und dann kann man sich wieder entspannt hinsetzen und die Tracks in der Reihenfolge anhören, wie sie auch gedacht waren. Nicht nur bei Konzeptalben. Ja, nettes Thema. Über Platten kann man natürlich eine ganze Sendung eigentlich füllen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal, weil es wirklich ein sehr spannendes Thema ist. Ich habe hier noch was anderes. Ich habe ein Zitat aus einem Interview von dem Frontstage-Magazin. Also, da hast du, die haben gesagt, Light and Rain konnte als Solokünstler immer völlig überzeugen und wäre die ideale Besetzung als Support für Frank Turner oder Chuck Reagan. Also die machen hier quasi Vorschläge, was für ein Support du machen solltest. Wo würdest du denn da liegen? Liegen wir ja schon richtig? Oder welche Band würdest du sagen, das passt zu meinem Stil zum einen, aber das ist auch Band oder Musiker, wenn ich den supporten könnte, wenn ich den für den Anheizer machen könnte, das wäre für mich wirklich das Highlight.
Also zu Chuck Reagan und Frank Turner würde ich auf jeden Fall schon mal nicht Nein sagen. Finde ich auch gutes Zitat auf jeden Fall. Ja, tatsächlich, worüber würde ich mich freuen? Alle meine Idole, Helden, Vorbilder, angefangen bei Brian Fallon, City in Color, Strand of Oaks, alles, genau, was so in die Richtung geht. Das könnte ich mir vorstellen. Also vor allem, ich glaube, so der größte musikalische Einfluss sind tatsächlich die beiden, die ich jetzt genannt habe, also Brian Fallon und City in Color, weil das ist... Jahrelang großer Gaslight Anthem Fan und durch City in Color bin ich überhaupt dazu gekommen, Gitarre zu spielen und singen zu wollen. Ich weiß gar nicht mehr, nach irgendeinem Konzert kam jemand mal zu mir und hat gemeint, ja, er hätte es voll gefeiert, es wäre so eine Mischung aus Gaslight Anthem und City in Color, und das war eigentlich so, Stand heute, das für mich das beste Kompliment, weil ich finde, wenn man so diese Wurzeln da raushört und es einem wirklich noch gefällt und man es irgendwie qualitativ hochwertig findet, dann ja, geht da für mich wenig drüber, ja. Aber das wären schon so Highlights, ja. Aber es gibt ganz, ganz viele. William Fitzsimmons ist zwar nochmal eine ganz andere Richtung, nochmal eine Ecke ruhiger, mittlerweile auch elektronischer, aber da würde ich mich auch mega freuen, wenn das mal zustande kommen würde.
Ja, ja, der hat zwar ein bisschen Elektronik reingepackt, habe ich gesehen. Ansonsten war der auch sehr gitarrenlastig. Ich habe, wo wir bei ruhig sind, bei deinen Songs, einen aufgetan, und da geht jetzt die Frage auch direkt an dich, weil der eben auch ruhiger ist. Empty Hands, der ist ganz slow, der ist mit Klavier. Spielst du auch selber Klavier?
Ja, aber tatsächlich. So wie auf der Aufnahme, sehr rudimentär, also kein Virtuose, weder an der Gitarre noch am Klavier. Aber das brauchst du ja manchmal auch gar nicht. Ne? Also ich beobachte oft auch bei mir selber so die Songs, die ich, wo ich denke so, boah, geil, das nimmt mich gerade voll mit. Das sind ganz oft wirklich so simple Standardakkorde, simple Chord-Progressions, die da reinkommen, und manchmal brauchst du einfach nicht so viel Zauber, um verzaubern zu können. Und Empty Hands ist auch lustig, dass du mich auf den Song ansprichst, weil das ist auch so eine wandelnde Geschichte. Also ich habe den eigentlich auf Gitarre geschrieben und den jahrelang auch mit Gitarre gespielt, und dann bin ich 2020 schon ins Golden Grey Studio in Frankfurt, das gibt's jetzt leider nicht mehr, und habe der 2020 eine Live-Studio-Session aufgenommen und habe dann kurzerhand, ich glaube 2 Tage vorher, mir so gedacht, ey, ich kann jetzt nicht 6 Songs wieder nur mit Akustikgitarre, da muss irgendwas anderes noch rein, und habe mich ans Klavier gesetzt und es kurzerhand irgendwie da umgeschrieben, und so ist diese Klavierversion entstanden. Also genau, das habe ich jetzt auch ein paar Mal live gespielt, aber den Song gibt's jetzt auch nochmal in einer neueren Version, um nicht zu verraten, dass er auf dem kommenden Album ist.
Aber nein, wir spoilern nicht.
Es ist der gleiche Song, aber in einer sehr, sehr veränderten Version, die dem Ganzen, ich glaube, die Version, die wir jetzt im Studio aufgenommen haben, die wird dem Song gerecht, und so diese Atmosphäre wollte ich eigentlich mit dem Klavier erzeugen und habe es eigentlich nicht ganz geschafft in dieser Live-Studio-Session. Genau. Aber das muss man dann selber hören, wenn das Album draußen ist, kann man sich ja überzeugen von der Albumversion von Empty Hands, Blinded Eyes.
Ja, bin ich sehr gespannt, weil also die Version mit dem Klavier hat mich schon überzeugt, also hat mich schon atmosphärisch auch abgeholt und zeigt eben, finde ich, nochmal eine andere Seite von dir als Musiker. Den wirklich den ganz anderen Part, wobei viele deiner Gitarrenstücke ja auch, wenn es nur die Akustikgitarre teilweise mal ist, auch ja, schon ein bisschen langsamer ist. Und ja, dann kommt es eben wieder, sind wir wieder bei anderen Sachen, wo du sagst, da merkt man schon, aus welcher Richtung du kommst, dann zieht es dann irgendwann doch mal ein bisschen an. Und die, Punk ist es nicht, aber irgendeine etwas schnellere Musikrichtung schlägt dann irgendwie mit ein. Also von daher ist es immer wieder, kann so ein Song bei dir auch oftmals überraschen. Also das finde ich auch ganz spannend, dass man so zumindest nach den ersten paar Akkorden sich noch nicht so ganz sicher sein kann, so in welche Richtung geht er denn jetzt letztendlich. Also man ist quasi gezwungen, man sollte nicht sofort, wer sagt, oh, ist zu langsam oder ist ja zu schnell oder wie auch immer, man sollte ihn tatsächlich bis zum Schluss durchhören. Also das ist eine spannende Machart, wie du das machst.
Ja, und deswegen finde ich, glaube ich, Spin My Records jetzt auch so interessant, weil er ist wirklich so, wenn du halt die erste Minute hörst, denkst du so, ah ja gut, da passiert halt jetzt nicht mehr viel. Aber du musst ja den Song so ein bisschen verdienen, das ist so wie, der schält sich so auf, ne? Kommt so noch eine Scheibe runter und das finde ich so cool, weil, klar, es gibt Bands, die schreiben jetzt nur noch Songs, die sind 3 Minuten lang, da gibt's auch keine Intros mehr, da wird direkt mit der Strophe gestartet oder direkt am besten mit der Hook und alle mitgenommen und alles direkt Karten auf den Tisch. Gibt's bei uns, also The Ghost ist ja auch so ähnlich, sehr forward und direkt da und auch nur 2 Minuten 42 lang, aber ich weigere mich noch ein bisschen, mich dem zu fügen, den Algorithmen.
Nein, das sollte man auch tatsächlich nicht tun. Manchmal erschließt sich ein Song und manchmal muss er auch ganz kurz nur sein, weil das die Intention des Songs ist. Dann ist das eben so, aber von vornherein zu sagen, der soll nur so kurz sein. Das hat man eigentlich ganz früher schon gemacht, damit man eben das fürs Radio als Single verwerten kann. Aber ich glaube, damit kann man heutzutage so nicht mehr planen. Also da war ja 3:30 war immer die magische Grenze quasi für einen Song, damit er so halbwegs im Radio läuft. Alles über 4 Minuten spielen die ja gar nicht mehr. Also von daher, aber mit der Intention gehst du ja nicht ran, Musik zu schreiben, damit sie im Radio gespielt wird. Also weiß nicht, ob du deine Musik schon im Radio mal gehört hast. Da freut man sich ja mit Sicherheit drüber, aber das ist ja nicht dein Hauptaugenmerk.
Ja, also ich glaube, The Ghost war jetzt in... Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, es waren so 2, 3 so Uni, so Campus-Radios. Ja. Besser als nix. Und es ist jetzt, glaube ich, ich habe jetzt nicht die Ambition zu sagen, oh, wir müssen unbedingt im Radio gespielt werden. Aber natürlich freut es einen trotzdem, wenn die Musik einfach...
Ja, und deswegen brauchst du auch keine 3:30 für deine Songs. Ja. Ja. Du hattest vorhin von deinen Einflüssen erzählt, also hast da Brian Fallon und Gaslight Anthem und so weiter erwähnt gehabt und du hast auch auf Spotify eine Playlist, die heißt Friends and Buddies, die ich ganz spannend finde. Ich glaube, das sind 50 Künstler drauf. Für mich eher unbekannte Künstler. Lyotta Soul war tatsächlich das Einzigste, was ich kannte. Die anderen Sachen irgendwie nicht. Und da ist mir erst so ein bisschen diese Brian Fallon, Gaslight Anthem Geschichte aufgefallen. Also in den Songs, ja, man ist ja immer ganz schwierig, das irgendwie so einzuordnen. Aber wenn man sich die ganzen anderen Tracks von den anderen Künstlern anhört, da habe ich dann schon gedacht, okay, jetzt weiß ich auch, weil ich habe das irgendwo mal gelesen, dass du Brian Fallon inspiriert bist oder Gaslight Anthem inspiriert bist. Hat sich mir das entschlossen, wo deine ganze Inspiration herkommt. Weil ich denke mal, die Tracks, die du da reingepackt hast, sind auch so die Sachen, die Musik, die dich weiter voranbringt und die du hörst, oder wie darfst du verstehen?
Ja, also die Idee hinter dieser Playlist ist tatsächlich die, dass da Bands und Künstler drin sind und Künstlerinnen, mit denen ich in den letzten Jahren zusammengespielt habe und die man durch die Live-Musik kennengelernt hat und wertschätzen gelernt hat. Genau, und da sind einige Bands drauf, die auf jeden Fall so in diese Kante reinschlagen. Gaslight Anthem, Brian Fallon, also ja, 13 Crows zum Beispiel aus Schottland, die zusammen mit Cold Years, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, das Cold Years kenne ich.
Band. Genau, also es sind so zwei schottische Bands, das sind für mich die schottischen Gaslight Anthem. Also die bedienen sich ganz bewusst an diesen Motiven und Songabläufen, aber die machen das geil und gut und auch ist ihr eigenes Ding, aber genau, da hört man auf jeden Fall auch, wo es herkommt, ja, und wen es abholen soll. Und bei mir hat das halt voll funktioniert. Genau, es sind zum Beispiel zwei Bands, die auf der Playlist sind, die ich sehr feiere.
Ja,
und es sind nette Leute.
Muss ich mir 13 Crows auch nochmal anhören. Muss mich hier noch ein bisschen vorbereiten. Ich freue mich unglaublich, dass Gaslight Anthem tatsächlich wieder am Start sind und dass sie nicht aufgehört haben, was ja irgendwie die ganze Zeit irgendwie noch im Raum stand. Und sie kommen tatsächlich nach Bremen im August und natürlich bin ich da, um mir das Ganze anzugucken. Ich freue mich wirklich riesig, bin großer Fan. Aber auch die anderen Künstler und die anderen Sachen, die du da auf deiner Playlist drin hast und drauf hast, finde ich, haben wirklich einen hohen Wiedererkennungswert und sind es wert, da irgendwie mal sich weiter mit auseinanderzusetzen. Damit unsere Hörer sich nicht durch deine ganze Playlist so durcharbeiten müssen, hast du denn für uns einen Künstler, wo du sagen würdest, okay, Leute, pass mal auf, der, und selbst wenn er jetzt nicht auf deiner Playlist draufsteht, dieser Künstler ist es jetzt wert, den müsst ihr jetzt unbedingt anhören oder der wird demnächst auch noch groß rauskommen oder wie auch immer. Also wo du sagst, okay, der braucht ein bisschen Support, weil der ist so klasse. Hast du da irgendwen? Kannst du uns einen vorstellen?
Ist jetzt schwierig, einen auszusuchen. Ich würde jetzt zwei nennen, ganz kurz. Okay, das ist einmal I Shiver, nennt er sich. Das ist ein Künstler, ich glaube, der spielt Bass bei Watching Tides, oder wie die heißen. Die machen auch so Melodic Hardcore. Das ist sein Nebenprojekt. Super emotionale, ruhige E-Gitarren-Emo-Mucke. Hat mich total abgeholt. Netter Typ, ich kenne den bisher nur übers Internet. Aber den finde ich super. Der braucht auf jeden Fall noch mehr Aufmerksamkeit. Und dann, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen und die werden jetzt auf jeden Fall durch die Decke gehen, da bin ich mir sehr sicher, Lyotta Soul. Und das ist wirklich eine Band, mit denen habe ich vor 3-4 Jahren schon zusammengespielt mit meiner Hardcore-Band. Und da waren die okay und cool so, aber die haben in den letzten 2 Jahren eine Entwicklung hingelegt, das ist der Wahnsinn. Also, und die spielen jetzt auch zurecht mit Angel Dust, ein paar Konzerte dieses Jahr habe ich gesehen und bringen auch jetzt gefühlt alle 2 Wochen einen neuen Song raus. Die haben Bock, das merkt man. Und ich glaube, ja, das ist denen ihr Jahr. Spätestens nächstes Jahr, würde ich behaupten, sind die groß.
Ja, ich hab auch, wie gesagt, das waren auch die einzigsten, die ich von einer Playlist schon gekannt habe. Und weil die auch gerade in letzter Zeit wieder einiges an Neuen rausgebracht haben. Also ich glaube, da kommt irgendwie noch eine LP oder eine EP zumindest nach. Aber da haben sie jetzt schon nach und nach, ich glaube, 2 Songs oder sowas ausgekoppelt. Aber hat mich beides auch echt getoucht. Also finde ich echt total klasse Musik. Aber von daher, ja, gehe ich tatsächlich mit deiner Empfehlung d'accord, liebe Hörer. Also Lyotta Soul solltet ihr nicht verpassen. Die sind jetzt im Sommer, glaube ich, auch noch relativ viel unterwegs. Wenn sie irgendwo noch in die Nähe kommen von euch, guck mal. Und ich glaube, könnten auch live ganz gut sein. Ich weiß nicht, hast du sie live schon gesehen?
Ja. Ey, wir haben ja öfter mit denen zusammen gespielt. Also ja. Die machen Bock, ja.
Ja, sehr schön. Das ist echt, ja. Finde ich total klasse. Mein Lieber, wir sind schon kurz vorm Ende unserer Aufnahme. Ich möchte dich noch fragen, so was sind deine nächsten Projekte, deine nächsten Stufen? Das mit dem Album hast du schon erzählt. Stehen jetzt noch ein paar Auftritte an? Wo bist du demnächst oder ist im Moment gar nichts geplant?
Jetzt muss ich kurz nebenbei selber nochmal die anstehenden Konzerte aufmachen. Nicht, dass ich da was Falsches sage. Genau. Am 9.7. Spiele ich in Elbtal auf einem kleinen Festival. Gemeinsam macht nicht einsam, heißt das. Das gibt es das erste Mal. Da bin ich mal gespannt. Da spielen wir als Duo. Genau, also vielleicht für alle, die es nicht wissen. Mittlerweile ist es so, dass ich Konzerte solo spiele oder als Duo mit meinem E-Gitarristen noch zusammen, mit Dominik. Oder eben als Band, Fullband. Genau, am 22.07. sind wir in der Hafenschenke Subrosa in Dortmund mit der kompletten Band. Da freue ich mich auch sehr drauf. Genau, und das nächste Solo-Konzert ist am 10.08. in der Goldenen Krone in Darmstadt. Das ist jetzt so das, was so als nächstes ansteht live. Genau.
Ja, haben unsere Hörer sich hoffentlich schon mal mitnotiert. Ansonsten müssen sie gleich nochmal zurückspulen, müssen sich die Sachen aufnehmen. Ansonsten natürlich können sie auch gerne auf deinen Accounts vorbeigucken, wo du auf Instagram und Facebook auch, weiß ich gar nicht.
Ja, Facebook auch, aber das ist, das wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Ja, ich kenne das, ist ja bei uns genau das Gleiche. Also von daher, ja, auf alle Fälle, da könnt ihr immer wieder die neuesten Informationen bekommen und wahrscheinlich auch, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, wenn das Crowdfunding startet, wird ihr da auch Informationen bekommen. Und da
auf jeden Fall.
Kann man nur sagen, macht da alle mit. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute Morgen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Wir konnten ein bisschen über Musik plaudern. Und ich finde die Musik wirklich spannend und werde das auch weiterverfolgen. Und danke dir erstmal, dass du da gewesen bist. Und meinen Hörern sage ich erstmal auf Wiedersehen bis nächste Woche. Da gibt's eine Folge von New Releases. Und weil ich ja nicht so gern alleine aufnehme und Ragnar im Moment nicht da ist, habe ich mir den guten Kalthauser aus Berlin rangeholt. Der war bei mir schon mal in der Sendung und mit dem werde ich dann nächsten Samstag über Musik plaudern. Das könnt ihr euch dann anhören. Ich bin ganz gespannt, wie das wird. Also, bis dahin sage ich auf Wiederhören und bleibt gesund.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.